Wir betrachten nun den zweiten Teil aus dem ersten Petrusbrief unter dem Thema Ihr sollt heilig sein. 1. Petrus Kapitel 1, Verse 13 bis 25. Ihr könnt also gerne aufschlagen, man hat viel mehr davon, wenn man mitliest, weil es ja eine Wort-für-Wort-Auslegung ist. 1. Petrus 1, ab Vers 13. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Lebenswandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottes Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Wir erheben uns nochmals zum Gebet. Allmächtiger, heiliger Gott, du bist heilig, heilig, heilig. Und so wollen auch wir dich bitten, heilige auch uns durch dein Blut, das dein Sohn am Kreuz vergossen hat. Wasche alles weg, was uns verunreinigt. Und lass uns ganz dir nachfolgen, dass auch jetzt diese Stunde dazu dienen, dass wir dir ähnlicher werden dürfen. In aller Schwachheit, aber doch in deiner Kraft, die in den Schwachen mächtig ist. Amen. Amen. Ihr sollt heilig sein. Hier bezieht sich der Apostel Petrus auf das Alte Testament, insbesondere das dritte Buch Mose, das geradezu eine Zusammenfassung der Beschreibung der Heiligkeit Gottes und der daraus folgenden Konsequenzen ist für die Menschen. Darin findet sich auch die Heiligkeitsgesetze, 3. Mose 18 folgende. Und es geht auch hier um Heiligung. Heiligung ist ein Begriff, der heute sehr selten nur noch gepredigt wird. Es wird viel von der Liebe Gottes gepredigt, von der Gnade Gottes, dass wir in Jesus erlöst werden. Wobei oft gar nicht mehr gesagt wird, von was, weil Sünde ja auch namenlos gemacht wird, sogar per Gesetz, dass man gewisse Sünden überhaupt nicht mehr sagen darf. Man wird dann schnell als Diskriminierer verschrien oder gar angeklagt. Aber in der Bibel, im Neuen Testament und natürlich auch schon im Alten Testament sind viele Sünden ganz konkret aufgezählt. Ich möchte nur einmal zitieren, einiges aus dem dritten Buch Mose, worauf sich ja auch hier unser Wort durch den Apostel Petrus bezieht. Und zwar ist es ja ein Zitat, was in Vers 16 steht, im 1. Petrus. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, ist ein Zitat aus 3. Mose 19, wo es heißt, 3. Mose 19. Und der Herr redete mit Mose und sagte: Rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israel und sage zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Und dann kommen Beispiele, wie diese Heiligung konkret wird. Denn wenn der Herr Jesus im Herzen wohnt, wenn wir wiedergeboren sind durch seinen Geist, dann wirkt er auch die gute Frucht des Geistes, gemäß Galater 5. Und hier im Alten Testament werden auch Beispiele genannt, die auch zum großen Teil für uns noch als neutestamentliche Gemeinde Gültigkeit haben. Es ist nicht alles aufgehoben, was im Alten Testament steht, sondern das, was wieder bekräftigt wird, was der Herr Jesus wieder ganz neu betont hat, war auch in der Bergpredigt, das gilt für uns umso mehr, aber aus der Kraft Christi heraus. So steht hier zum Beispiel in Anknüpfung auch an die 10 Gebote aus 2. Mose 20, lesen wir ja dann hier in 3. Mose 19 ab Vers 3, jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater. Haltet meine Feiertage, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden und sollt euch keine gegossenen Götter machen. Ich bin der Herr, euer Gott. Und einiges weitere auch über die Opfer, die allerdings dann durch das Opfer unseres Herrn Jesus abgelöst wurden, gemäß Hebräerbrief Kapitel 9. Er hat ein für alle Mal das Opfer gebracht, was im Alten Bund ja nur vorgeschattet war. Also diese Opferzeremonien, die sind erfüllt worden auf Golgatha. Deshalb brauchen wir die nicht mehr vollziehen, sondern wir gedenken beim Brotbrechen, beim Abendmahl an das einmalige, vollgültige Opfer unseres Heilandes Jesus Christus. Und so müssen wir also unterscheiden, was war Verheißung oder Vorschattung auf den neuen Bund und das hat sich erfüllt, das ist abgetan. Aber anderes, gerade auf ethischem Gebiet, da gilt auch vieles noch weiterhin, etwa was in den 10 Geboten steht, mit Ausnahme des Schabbats, weil wir jetzt den Tag der Auferstehung des Herrn feiern und nicht mehr den Ruhetag Israels, sondern für uns ist der erste Tag der Woche der Gedenktag an den Sieg des Herrn über den Tod. Und so wollen wir diesen Tag ehren und heilig halten. Wenn wir in 3. Mose 19 weiterlesen, kommen wir dann auch zu Vers 18, wo es dann heißt: Du sollst dich nicht rächen und gegen die Kinder deines Volks keinen Zorn hegen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Da wird alles zusammengefasst. In der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Wenn wir in 3. Mose ein Kapitel noch zurückgehen, kommen sehr viele Beispiele für sexuelle Sünden, die ein Christ, genauso wie ein gläubiger Jude in Israel, nicht tun soll. Das gilt auch vieles hier noch für uns. Wenn zum Beispiel hier gesagt wird in 3. Mose 18, niemand von euch soll sich seinen nächsten Blutsverwandten nahen, um ihre Blöße aufzudecken, ich bin der Herr. Also das Verbot des Inzest, 3. Mose 18, Vers 6. Ich kann jetzt nur einige Beispiele hier bringen, das wird dann noch weiter ausgeführt. Der Bruder, die Schwester und die ganzen Verwandten werden hier aufgezählt. Und dann kommt auch einiges, was auch heute besonders aktuell ist. Ehebruch in Vers 20, du sollst nicht bei der Frau deines Nächsten liegen, weil du dich dadurch an ihr verunreinigst. Oder Vers 21, du sollst auch nicht eins deiner Kinder hingeben, um es dem Moloch durchs Feuer gehen zu lassen, damit du den Namen deines Gottes nicht entheiligst, ich bin der Herr. Heute werden zwar keine Kinder mehr durch Feuer geopfert, aber im Mutterleib jedes Jahr Hunderttausende, auch in unserem Land. Und dann, heute sehr viel diskutiert, aber steht ganz klar auch im Neuen Testament, etwa in Römer 1 und 1. Korinther 6, woran denke ich jetzt? 3. Mose 18, Vers 22, du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau, es ist ein Gräuel, eine Schandtat, eine Freveltat. Und heute wird es in den Kirchen in Anführungsstrichen abgesegnet, aber wir können nicht segnen, was Gott ein Gräuel ist, es wird zum Fluch. Und dann natürlich weiter, du sollst auch bei keinem Tier liegen, sodass du an ihm verunreinigt wirst und keine Frau soll mit einem Tier zu schaffen haben, es ist eine Schandtat. Ihr sollt euch mit nichts dergleichen verunreinigen, denn mit alledem haben sich die Völker verunreinigt, die ich vor euch her ausstoßen will. Und die Strafe war damals sehr, sehr hart für diese heidnischen Völker. Als Israel in das verheißene Land einmarschiert ist, hat es den Befehl bekommen, diese Völker, und zwar allein aufgrund ihres gräulichen Götzendienstes, auszurotten. Können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Wie wird es heute aussehen mit den Völkern in Europa? Nicht? Aber Gott hat eine bluterkaufte Schar und um dieser Schar willen schenkt Gott noch Gnadenzeit und möchte, dass wir noch vielen Menschen das Evangelium sagen, dass noch viele herausgerettet werden aus dieser sündigen Welt. Und dazu dient uns auch der erste Petrusbrief, der uns aufruft, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, spricht Gott, der Herr. Nun gehen wir Vers für Vers entlang. In 1. Petrus 1 ab Vers 13. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, übersetzt Luther. Wörtlich steht hier eures Denkens, eures Geistes, im Griechischen Dianoia, das ist diese geistige Sphäre, mit der der Mensch auch unterscheiden kann zwischen Gut und Böse. Wörtlich der Sinn, mit dem wir hindurchblicken oder unterscheiden können. Dianoia, Gemüt ist vielleicht zu gefühlsmäßig zu verstehen, aber es geht hier um die klare Unterscheidungsgabe, dass wir nach dem, was wir gehört haben über die Erlösung, nun auch handeln nach dem Zuspruch, nach der Darstellung des Evangeliums, des Heils, von dem wir gestern gehört haben, kommt jetzt der Anspruch an uns, dass wir auch als Christen leben sollen. Und dazu als erstes, umgürtet die Lenden eures Gemüts. Man hat, muss sich vorstellen, früher hatte man ja solche schönen Gewänder auch. Und dann hat man, wenn man sich aufgemacht hat auf den Weg, das Gewand zusammengefasst, heute nimmt man einen Gürtel, ja, um, damit es nicht auf den Boden schleift. Und man soll also sich aufmachen, jetzt auch in die Nachfolge treten, dem Herrn dienen. Und es heißt also, jetzt fang an, jetzt setze um, was du gehört hast über die Erlösung, das setze jetzt um. Und dann heißt es hier, sei nüchtern. Die Nüchternheit wird immer wieder betont in den Petrusbriefen, auch in 1. Petrus 5. Seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Wir sollen uns nicht täuschen lassen durch eine Vielzahl von Sekten, eine Vielzahl von schwarmgeistigen Bewegungen, eine Vielzahl von politischen Friedensbewegungen, die behaupten, wir könnten aus eigener menschlicher Kraft das Reich Gottes vorwegnehmen. Das ist die Gefahr dabei, dass man sagt, das tausendjährige Friedensreich wird vorweggenommen durch eigene menschliche Kraft. Man wartet nicht mehr auf den wiederkommenden Herrn, sondern versucht selber, sein Reich zu bauen. Ich habe gar nichts dagegen, wenn wir uns für Frieden einsetzen, aber nicht in dieser übersteigenden Anmaßung, wir ersetzen Jesus durch die UNO oder andere Gremien, wo der Mensch dann zusammendrückt und sich selber aus dem Sumpf des Verderbens ziehen möchte. Diese ganzen Bestrebungen der UNO zusammen mit Vatikan, Weltkirchenrat und Evangelischer Allianz werden in das Reich des Antichristen hineinmünden. Die arbeiten ja inzwischen alle zusammen und haben das Ziel, die große Weltökumene heranzubilden, was in Offenbarung 17 ja vorausgesagt ist. Die Hure Babylon wird es auch genannt. Seid nüchtern und lasst euch nicht in solche Schwärmereien hineinziehen. Noch leben wir nicht im tausendjährigen messianischen Friedensreich, noch leben wir nicht im himmlischen Jerusalem, sondern wo leben wir, in welcher Zeit? Ich würde mal sagen, in der vorantichristlichen Zeit, wo der Herr wiederkommt, wo der Herr seine Gemeinde zu sich nehmen wird, ob jetzt vor, während oder nach der Trübsal, darüber möchte ich jetzt hier nicht diskutieren. Wichtig ist, dass wir alle Zeit bereit und wachsam sind, wenn Jesus uns ruft und dass wir wissen dürfen, das Böse reift zunehmend aus, das ist mit Händen zu fassen, nicht? Und so wollen wir auch die Zeichen der Zeit wachsam beobachten. Darüber habe ich vor einem halben Jahr gesprochen hier, über die Endzeitrede unseres Herrn Jesus, Matthäus 24, 25, haben wir ausführlich diese Zeichen der Zeit betrachtet. Und wer wirklich die Bibel mit offenen Augen liest und dazu die Zeitung daneben legt, der kann nicht übersehen, wie weit es schon fortgeschritten ist an der Weltenuhr. Vor allem, wenn wir auf das Zeichen Israel schauen, das ja noch vor 100 Jahren nicht so sichtbar da war, sondern erst so richtig seit 1948 bei der Staatsgründung. Ja, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung, lesen wir jetzt weiter, Vers 13, setzt eure Hoffnung ganz, völlig auf die Gnade, das heißt nicht auf euch selber, sondern ganz auf Jesus Christus, der alles euch geschenkt hat durch seinen stellvertretenden Opfertod am Kreuz auf Golgatha. Ich habe gestern schon ausgeführt, viele vertrauen auf ihre eigene Kraft. Leider hat auch unser neuer Bundespräsident gesagt, Wir sollen auf uns selber vertrauen. Und er hätte doch als früherer Pfarrer doch vielleicht kein Problem gehabt zu sagen, vertraut auf Gott. Was wäre das für ein Aufruf gewesen an das deutsche Volk? Nein, die Chance wurde verpasst. Es wurde gesagt, vertraut auf euch selber. So wie Obama, we can, ja, oder yes, we can, wir können es machen. Immer wieder dieser Titanismus des Menschen, der selber wie Gott sein will. Es gehört heute auch in Deutschland offenbar sehr viel Mut dazu, noch Gott überhaupt zu erwähnen. Wurde wohl dann ganz am Schluss noch getan, aber doch ein schwaches Bild, wenn man sich nicht getraut, wieder zur Umkehr zu Gott aufzurufen, wenn man sogar schon mal Pfarrer war. Ich will jetzt nicht urteilen über bestimmte Personen, das ist nicht meine Absicht, aber man kann nur beten, dass doch manche auch wieder den Glauben und dann auch den Mut bekommen, sich zu Gott, zu Jesus Christus zu bekennen. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Ja, das ist die einzige Basis einer wirklichen lebendigen Hoffnung, von der wir gestern schon gehört haben. Es geht um die lebendige Hoffnung, nicht um tote Hoffnungen. Denn mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. So hat Martin Luther gedichtet in seinem bekannten Reformationslied, ein feste Burg ist unser Gott. Nun wird hier die Gnade betont. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Und als nächstes dann, damit es nicht einseitig bei den Hörern auch heute ankommt, der Gehorsam. Versteht ihr? Es gibt ja diese billige Gnade. Ja, ganz auf die Gnade. Ich kann sündigen, so viel ich will. Die Gnade deckt alles zu. Diese Haltung des Libertinismus, der Zügellosigkeit. Der Mensch, der sagt, ja, mir wird ja sowieso vergeben. Also ist ja kein Problem mit der Sünde. Aber nein, Gott möchte auch, gerade weil er uns begnadigt hat, auch unseren Gehorsam. Und wenn wir ihn lieb haben, dann werden wir doch darum bitten, dass wir Kraft bekommen, ihm Gehorsam nachzufolgen. Ich predige hier keinen Perfektionismus. Ich will niemand in die Verzweiflung treiben. Wenn jemand sagt, ich kann es nicht völlig und ja, ich versage immer wieder, es geht mir auch so. Aber wir müssen beides zusammen sehen. Die Gnade, sie bleibt und sie ist die Basis und wir dürfen umkehren in die Gnade, uns wieder hineinflüchten und sagen, Herr, vergib mir, sei du barmherzig. Aber wir sollen doch auch bitten, Herr, schenk mir ein gehorsames Herz, dass ich dir Freude mache, dass ich nicht so oft falle und aufstehe, sondern dass ich dir immer ähnlicher werden darf. Das ist auch, was Heiligung bedeutet. Und die Bibel sagt auch an anderer Stelle, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Wer also nicht wirklich es ernst meint und auch gehorsam sein möchte, der wird den Herrn nicht sehen. Ja. Wenn man so auf einer billigen Gnade sich ausruht, muss man fragen, wie sieht es eigentlich mit deinem Glaubensleben, mit deiner Hingabe aus? Als gehorsame Kinder, so lesen wir in Vers 14, und es wird jetzt noch immer konkreter, auch nachher dann noch, was wir dann morgen oder heute Abend betrachten wollen, in Kapitel 2, dann werden noch viele Beispiele kommen. Aber hier steht jetzt, als gehorsame Kinder, gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet. Der Apostel schreibt ja hier zunächst einmal an frühere Heiden in Kleinasien. Und die Heiden, sie waren ja in Götzendienst verstrickt. Sie haben sich leiden lassen von dämonischen Mächten. Sie haben sich leiden lassen von ihrem eigenen Ich. Und ist das heute nicht anders? Viele Menschen, ja die meisten, die machen nur, was sie wollen, wonach ihnen die Lüste stehen, wonach ihnen die Ohren jücken. Solche Prediger wollen sie hören. Man lädt da nur solche Prediger ein, die den Leuten nach dem Mund reden, zählt alles nicht so eng und lauter solche Aussagen. Aber hier steht, gebt euch nicht den Begierden hin, denn ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet. Jetzt müsste man es ja wissen, jetzt hat man das Wort Gottes, wir heute, und wir sollen und dürfen uns auch danach ausrichten. Es waren zum Teil auch sehr fleischliche Begierden, Unzucht und Völlerei und Sauferei, es wird vieles später noch genannt, über dieses ausschweifende Wesen bei den Heiden. So soll ein Kind Gottes nicht leben, es soll davon umkehren, soll sich davon fernhalten. Heiligung heißt ja Absonderung. Absonderung von dem, was uns zu Fall bringt. Und wenn es einen Schwachpunkt gibt, auch in deinem Leben, dann versuche von vornherein, bildlich gesprochen, das Auge auszureißen. Gar nicht erst zulassen, dass es mich in Gefahr bringt. Gewisse Orte, gewisse Geräte, gewisse Sendungen meiden. Und lieber gar keinen Fernseher in der Wohnung haben, wenn es eine Gefahr ist. Und wenn man nicht gerade beruflichen Computer braucht, muss man auch nicht unbedingt ihn haben, wenn es eine Gefahr ist. Wenn man es beruflich nutzen muss, kann man ein Filterprogramm einbauen oder kann einem Mensch des Vertrauens sein Passwort geben, dass er kontrolliert, was man vielleicht anschaut. Ich sage mal ein paar konkrete Beispiele, die heute viel Not bereiten, auch bei Jugendlichen, aber nicht nur bei Jugendlichen. Und so können wir auch hier versuchen, das Auge von vornherein auszureißen, die problematische Quelle zu verstopfen, die uns zu Fall bringen möchte. Vielleicht muss man auch gewisse Modekataloge abbestellen oder gewisse Arztromane, die einen in eine gefühlsmäßige Traumwelt hineinbringen, wo man dann so ehebrecherische Gedanken bekommt, vielleicht auch bei Frauen in Gefahr, dann nicht solche idealen Männer, die da gezeichnet werden. Auch diese Dinge können eine Gefährdung sein, sodass man auch hier wachsam sein sollte. Ich darf vielleicht persönlich sagen, meine Eltern, die waren sehr fernsehsüchtig und ich bin als Kind praktisch nur mit dem Fernseher großgezogen worden. Damals waren die Sendungen Gott sei Dank noch nicht so schlimm wie heute, in den 50er, 60er Jahren. Aber wenn ich heute einen Fernseher hätte, würde ich meines Lebens nicht mehr vor. Ich möchte kein Gesetz darüber machen. Ja? Mancher meint vielleicht, er kann damit umgehen. Für mich wäre es Gift, das weiß ich ganz genau. Und deshalb bin ich da schon seit 30 Jahren enthaltsam, hat von vornherein das Auge ausgerissen. Aber ich hoffe, ihr versteht mich hier richtig. Jeder muss selber prüfen, wie er mit diesen Dingen umgeht. Nicht? Dient nicht den Begierden, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet. Wie viel unnütze Zeit wird auch verplempert mit Dingen, die uns geistlich nicht weiterbringen, anstatt dem Herrn zu dienen, anstatt Kranke zu besuchen, anstatt Straßeneinsätze zu machen, verplempert man oft seine Zeit sinnlos bei irgendwelchen schalen Unterhaltungen. Ich will nichts dagegen sagen, dass man sich auch mal eine gute Sendung anschaut. Wir haben zum Beispiel auch einen Laptop, wo wir eigene DVDs anschauen können. Nicht, dass er jetzt denkt, unsere Kinder, die dürfen da gar nichts sehen. Aber wir können dann das Programm ein bisschen steuern, ja, auswählen. Gute Sendungen, zum Beispiel unsere kleine Farm, wo auch viele christliche Botschaften vorkommen. Solche Sachen gibt es zum Beispiel ja auch. Ja, jetzt will ich nicht so sehr in Einzelheiten gehen, aber ein bisschen Illustration gehört ja auch dazu, nicht? Dann Vers 15, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Lebenswandel. Da haben wir ja schon einiges gehört, als Beispiele jetzt auch aus 3. Mose 18. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich werde am Schluss dieser Predigt noch einige Beispiele bringen bezüglich der Heiligung. Jetzt möchte ich zunächst aber den Überblick weiterführen und deshalb lesen wir gleich weiter in Vers 17. Und da er den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Interessant, dass der Apostel hier von der Fremde spricht, hier auf der Erde. Wir haben ja gestern schon gehört, wo ist unser eigentliches Heimatrecht, wenn wir gläubige, wiedergeborene Kinder Gottes sind. Im Himmel. Und hier sind wir immer noch in der Fremde. Vieles ist uns hier fremd, anstößig. Wir denken auch an Lot, der Tag für Tag seine Seele quälte in Sodom und Gomorra, als er diese Gottlosigkeit seiner heidnischen Umgebung mit anschauen musste. Und geht es vielen von uns heute nicht auch so, vor allem wenn wir in Großstädten wohnen, was man da alles so mit anschauen muss. Aber auch auf allen Dörfern ist die Sünde, weil sie ja aus dem menschlichen Herzen kommt. Wir wollen nicht richten über die Menschen, die verloren sind, aber wir sollen auch nicht schweigen, wenn sie uns fragen nach unserem Glauben, warum wir anders sind. Rechenschaft geben, in guter Weise. Auch dazu wird noch eine Aussage kommen aus dem 1. Petrusbrief. Wenn uns jemand fragt, das sollen wir nicht schweigen über Jesus. Und wir dürfen auch ungefragt die Botschaft weitergeben, aber immer unter Gebet, Herr, ist jetzt für diesen Menschen die richtige Zeit? Soll ich ihn jetzt ansprechen? Besser einmal zu viel als zu wenig sagen, aber trotzdem mit Taktgefühl und Liebe. Es sind ja auch noch einige Einladungen übrig von unseren Tagen. Nehmt doch einige mit und gebt sie den Leuten hier weiter, steckt sie in Briefkästen. Ich will es auch noch tun, sodass vielleicht noch der ein oder andere auch unter das Wort Gottes diese Woche kommen kann. Ja, und dann ist ja hier die Rede vom Vater im Himmel. Den rufen sie an und es ist der, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk. Man könnte das jetzt falsch verstehen und sagen, ja, werden wir jetzt doch nach den Werken beurteilt? Sind die Werke doch Heilsgrundlage? Nun, man muss das richtig verstehen. Natürlich werden wir allein aufgrund der Gnade gerettet, allein aus Glauben. Aber die Werke, sie spielen eine Rolle als Frucht des Geistes, als Werke des Glaubens, nicht als Werke des Gesetzes. Die Werke des Gesetzes können niemand retten, wenn der Glaube fehlt, sondern der Glaube ist die Basis, dass wir dann Werke aufgrund des rettenden Glaubens tun. Das ist eine ganz andere Voraussetzung. Und wenn der Apostel Paulus von der Frucht des Geistes schreibt, in Galater 5, so ist es das Gleiche, wenn der Herrenbruder Jakobus im Jakobusbrief schreibt von den Werken des Glaubens im Unterschied zu den Werken des Gesetzes, des mosaischen Gesetzes, die ja durch den Glauben, im Glauben erfüllt worden sind in Jesus Christus und dann in der Nachfolge dienen wir dem Herrn. Hier steht allerdings jetzt nicht, der einen jeden richtet nach seinen Werken, sondern nach seinem Werk. Und das ist auch so zu verstehen, dass Gott unser Leben betrachtet. Heute gibt es ja die Filmtechnik und bei Gott, er hat noch viel bessere Filmkameras im Bild gesprochen. Da ist jede Sekunde unseres Lebens aufgezeichnet. Das Gute und das Böse, was wir getan haben. Und wenn es nach unserem eigenen Werk ginge, ohne Gnade, würde keiner gerettet. Aber wenn wir zu Jesus gekommen sind, sein Opfer am Kreuz angenommen haben, dann ist alles Böse in unserem Leben ausgelöscht, durchgestrichen durch sein Blut. Die einzige Basis, um in den Himmel zu kommen. Wenn Gott uns richten würde nach dem Werk unseres Lebens, kann keiner in den Himmel kommen. Deshalb heißt es auch in Offenbarung 20, dass Bücher aufgetan werden, wo das ganze Leben der Menschen verzeichnet ist, vor dem großen weißen Thron beim Weltgericht. Aber dann wird auch ein Buch des Lebens aufgetan und die, die im Buch des Lebens, des Lammes, Jesus stehen, die kommen nicht ins Verdammungsgericht. Die werden herausgenommen und werden dann nicht mehr nach ihren Werken gerichtet oder nach ihrem Werk des gesamten Lebens, sondern nach der Gnade, wo durch das Blut Jesu alle Sünde durchgestrichen wird. Und es gibt keinen anderen Weg, außer durch Blutvergießen. Nur dadurch geschieht Sühnung. Und dieses Blutvergießen ist auf Golgatha geschehen, als die einzige Grundlage des Heils. Wenn wir wissen, dass Gott einmal unser Richter ist, so ist auch das ein Appell, unser Leben so zu führen, in Gottesfurcht, steht hier in Vers 17 am Ende. Gottesfurcht heißt eben, dass wir Gott nicht, wie es heute oft geschieht, einfach so als Kumpel oder so auf gleicher Ebene wie mit uns sehen würden, sondern wirklich sehen, es ist der heilige Gott, der es überhaupt nicht nötig hätte, einen von uns zu retten. Er hätte uns erschaffen können, kann es genauso wieder auslöschen oder in Verdammnis bringen. Ja, wäre alles bei ihm möglich. Aber die Bibel spricht davon, dass er prüfen will, die Liebe seiner Geschöpfe, ob sie ihn wieder lieben. Er, der uns zuerst geliebt hat. Und wenn wir ihn wieder lieben und ihn im Glauben angenommen haben als unseren Erlöser und Herrn, dann dürfen wir bei ihm im Himmel sein und die anderen werden nicht einfach ausgelöscht, wie es manche Sekten behaupten, sondern sie sind in der ewigen, nicht endenden Verdammnis, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. Auch darüber wird heute leider kaum noch gepredigt. Aber wenn der Mensch nicht weiß, dass es auch eine Hölle gibt, werden sich manche schwer tun, überhaupt sich auf den Weg zu machen zum Himmel. Ja, die denken dann, naja, am Tod ist alles aus, warum soll ich mich überhaupt um Religiöses kümmern, wird dann gesagt. Und das ist ein Betrug Satans. Er betrügt die Menschen und redet ihnen ein, es gibt weder Hölle noch Himmel, lebt doch einfach in den Tag hinein. Heute genießt dein Leben, morgen bist du tot. Und das lehren leider auch noch manche Sekten, die Adventisten, die Zeugen Jehovas, haben auch diese falschen Lehren. Auch Theologen wie Karl Barth, Eberhard Jüngel und wie sie alle heißen, diese Auslöschungslehre. Aber nein, es wird ein böses Erwachen geben. Es gibt auch andere Betäubungsmittel, dass man irgendwann wieder aus dem Fegfeuer herauskommt oder aus den äonischen Gerichten herauskommt. Sogar Satan werde noch gerettet, lehren manche Sonderrichtungen im christlichen Bereich. Das sind alles Betäubungsmittel, die den Menschen sehr in eine falsche Sicherheit einwickeln und dadurch gefährlich sind. Manches kann ich jetzt hier nur andeuten, aber wer Ohren hat zu hören, der höre. Und nun steht das Wunderbare in Vers 18 und 19, das Zentrum, was ich schon mehrfach jetzt erwähnt habe. Und es wiederholt sich auch manches in Petrus' Briefen und wird nochmal vertieft, nochmal ausführlicher dargestellt. Es geht eins ins andere über in einer wunderbaren Harmonie des Wortes Gottes. Und so lesen wir in Vers 18 und 19, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Jetzt wird der Blick auf den Heiland gewendet. Und es wird verglichen mit dem vergänglichen Edelmetall hier auf der Erde, Gold und Silber. Das kann uns nicht erlösen. Vorher war ja der Vergleich gekommen des Glaubens mit dem Gold, dem vergänglichen Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Aber hier nochmal ganz klar die viel höhere Stufe des himmlischen Goldes im Bild gesprochen, das Blut Jesu Christi. Mit diesem Blut, und zwar als eines fehlerlosen und unbefleckten Lammes, sind wir erlöst. Es wurde ja auch im Alten Testament, durften nur fehlerlose Lämmer für das Opfer gesucht werden. Durfte kein Makel an ihnen sein. Und auch Jesus, er war sündlos. Als einziger, der auf Erden gewandelt ist, als Mensch, aber er war ja wahrer Mensch und ist zugleich in Ewigkeit wahrer Gott. In einer Person. Wahrer Mensch und wahrer Gott, das Geheimnis unseres Heilandes. Und er hat keine Sünde getan. Er wurde auch versucht vom Satan, das fing er gleich schon nach der Taufe an. Aber er hat widerstanden mit dem Wort Gottes, mit dem Gehorsam gegenüber dem Vater. Er hat den Tod des Vaters erfüllt, bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, den Willen des Vaters erfüllt. Ja, und war also ihm gehorsam als der Sohn. Das einzige wahre, unschuldige und unbefleckte Lamm. Die Tieropfer waren nur eine ganz schwache und ungenügende Vorschattung dessen, was gekommen ist, als die Zeit erfüllt ward, Galater 4, Vers 4. Da sandte Gott seinen Sohn in Fleischesgestalt. Johannes 1, das Wort wurde Fleisch. Johannes 1, Vers 14. Und der Herr Jesus selber sagt ja, ehe Abraham ward, wurde ich? Nein, bin ich. Und ich bin, ist ja der Name Gottes, ich bin, der ich bin. In 2. Mosebuch, ich glaube Kapitel 3 ist es, ich bin, der ich bin, die Offenbarung im brennenden Dornbusch, der doch nicht verbrennt. Und das steht nun auch in Vers 20. Diese Präexistenz, also Vorausexistenz des Heilandes von Ewigkeit her. Bevor Abraham wurde, ist Jesus in Ewigkeit, und zwar im Schoß des Vaters, als der geliebte Sohn. Vers 20, er, Christus, ist zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, weil Gott ja schon von Ewigkeit her ist. Und er ist dann offenbart worden am Ende der Zeiten um euretwillen. Das heißt also, die Endzeit im weiteren Sinne hat begonnen, wann? Als der Sohn Gottes in Jesus auf die Erde kam. Da hat die Endzeit begonnen im weiteren Sinne, im engeren Sinne sicherlich mit der Staatsgründung Israel. Ich spreche jetzt immer von der Endzeit der Endzeit, ja, der letzten Zuspitzung der Endzeit. Aber begonnen hat es da, als der Messias, der lang erwartete Retter, erschienen ist. Und wir können nur beten, dass viele ihn noch erkennen, auch aus Israel, über den immer noch diese Decke liegt, von der der Apostel Paulus schreibt. Aber wir beten, dass sie ihn weggetan wird und dass auch sie erkennen, der Messias ist schon gekommen in Jeschua aus Nazareth. Aber wie es verheißen war beim Propheten Micha, geboren in dem Städtchen Bethlehem. Sie sagen ja, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Aber es ist die Verheißung auf den Messias in Bethlehem. Und genau so ist es ja geschehen, damals durch die Volkszählung von Gott so geführt. Er ist offenbart worden am Ende der Zeiten um euretwillen. Nicht einfach so, sondern um die Menschen, die glauben an ihn, zu retten. Es hat immer einen heilsgeschichtlichen Zweck, wenn Gott etwas tut und vor allem, wenn er seinen eigenen Sohn sendet, geschieht es allein zu unserem Heil, zu unserer Rettung. Und so sehen wir, das geht direkt jetzt wieder weiter in Vers 21. Um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn, nämlich Jesus, auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Der Sohn lässt sich vom Vater gar nicht trennen. Der Vater, der Sohn, es wird immer wieder hier in eins genommen. Der Heilige Geist kam auch schon vor. Also die Dreieinigkeit habe ich gestern schon betont. Es ist hier wirklich in jedem Kapitel der Bibel zu erkennen. Und ich verstehe nicht, dass es Sekten und ehemalige Brüder gibt, die das bestreiten wollen, dass Gott ein dreieiniges Wesen in drei Personen ist. Ehemalige Brüder, muss man leider sagen, denn sie sind ja abgefallen vom Glauben. Und man kann nur beten, dass sie auch wieder zurückfinden. Manche von ihnen haben auch hier schon mal früher gesprochen, aber ich sage jetzt keine Namen. Das ist ein großer Schmerz. Aber hier steht es auch wieder, ja, der Vater und der Sohn. Und den Vater hat ja nur, wer den Sohn hat. 1. Johannesbrief, Kapitel 2 und 4. Ja, also durch Jesus glauben wir an den Vater, der ihn auferweckt hat. Der Vater weckt den Sohn auf, aber der Sohn selber steht auch auf. Er ist ja auch Gott, genau wie der Vater, ein Wesen in drei Personen. Auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben. Die Auferstehung, auch die Himmelfahrt ist hier mit angesprochen. Er ist ja dann nach 40 Tagen zum Himmel gefahren und 50 Tage nach der Auferstehung kam dann der Heilige Geist als der Tröster, als der, ja, wie soll ich sagen, Erleuchter, als der Kraftgeber zu den Jüngern, hat sie bevollmächtigt, die Botschaft hinauszurufen in die Welt. Und das Evangelium zieht seither um die ganze Erde. Und viele, viele Millionen wurden gerettet. Herrlichkeit, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Und nun die letzten Verse aus Kapitel 1. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe, so habt ihr euch untereinander beständig lieb, aus reinem Herzen. Nun geht es wieder zurück zum Gehorsam. Und der Gehorsam zeigt sich gerade in der Reinigung der Seelen, dass wir das Opfer Jesu annehmen, ihn um Vergebung bitten, dass wir sagen, ich will dir nachfolgen, in deiner Kraft dir gehorsam sein. Und das zeigt sich dann und erweist sich in der ungefärbten, übersetzt Luther, und wörtlich steht hier ungeheuchelten Bruderliebe. Ja, warum eigentlich ungeheuchelte Bruderliebe? Warum muss das betont werden? Gibt es auch eine geheuchelte Bruderliebe oder Schwesternliebe? Gibt es auch, ja. Es gibt natürlich Menschen, der eine ist einem sympathisch oder der andere weniger sympathisch. Ich habe gestern schon gesagt, stellt euch vor, wenn Jesus dazwischen tritt, ja, dann könnt ihr doch sicherlich auf jeden Bruder, jede Schwester zugehen und euch vorstellen, Jesus ist auch in diesem Bruder, in dieser Schwester und wollen auch manche Eigenheiten untereinander ertragen, die uns immer noch anhaften, solange wir in dieser Fleischesgestalt hier leben. Jeder hat so seine Eigenarten, Stärken und Schwächen, Charaktereigentümlichkeiten. Und da wollen wir auch barmherzig sein miteinander, auch jetzt hier. Und wenn der eine vielleicht mal so guckt oder der andere so, die Nase hat oder jene, wollen wir das einfach dankbar vom Herrn annehmen und uns auch aneinander freuen an unserer Verschiedenartigkeit. Ich lese dazu, zu dieser Frage der Bruderliebe und Geschwisterliebe, eine Stelle aus 1. Johannesbrief, Kapitel 3, wo das sehr zentral auch dargestellt wird. Da lesen wir ab Vers 14. Ja, 1. Johannes 3, ab Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben gekommen sind. Also das neue Leben des Gläubigen. Denn wir lieben die Brüder. Das ist ein Grundkennzeichen. Die Gottesliebe und die Nächstenliebe. Dass jemand wiedergeboren ist. Grundkennzeichen. Denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Das sind deutliche Worte. Und es heißt dann nachher auch noch über die Heuchelei. Ich suche gerade diese Verse. Wenn jemand sagt, ja, es steht im Ende von Kapitel 4, 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, der soll auch seinen Bruder lieben. Und wem das nicht einfach so geschenkt ist, ist wahrscheinlich keinem einfach so geschenkt, dann dürfen wir Gott immer wieder um Kraft bitten, um Gnade, um Versöhnungsbereitschaft, auch mit den Brüdern und Schwestern, die nicht so liegen, die vielleicht ganz anders sind als wir selber. Gott kann uns verändern, Gott kann auch den anderen und die andere verändern. Und gerade mit schwierigen Menschen, wenn wir da Probleme haben, können wir ganz gezielt auch beten für diese Menschen, auch für uns. Ein Beispiel möchte ich erzählen. Ich hatte mal einen Studienkollegen, der galt als sehr kompliziert, stammte aus Ostfriesland, aber ich denke, es soll jetzt nichts heißen. Aber es kam bei den Schwaben schon mal schwierig an. Das ist ein großer Unterschied zwischen Ostfriesen und Schwaben. Und das war schon ein Problem, aber er war auch selber Einzelkind, genau wie ich übrigens. Das erklärt vielleicht manches, entschuldigt aber nichts. Ja. Und ich habe auch gebetet, Herr, schenk mir doch, dass ich mit ihm auskomme. Und wir wurden später die besten Freunde dann. Ja. Das war dann wunderbar. Und so gibt es auch wirklich Hoffnung. Man kann auch mit schwierigen Geschwistern oder auch schwierigen Menschen allgemein auskommen, wenn man es zum Gebetsanliegen macht. Versucht es einmal, betet gerade für die Menschen, wo ihr die meisten Probleme habt. Menschlich gesehen. Es geht jetzt nicht um Irrlehrer oder so. Für die dürfen wir auch beten, dass sie umkehren, ganz klar. Aber ich meine jetzt einfach im zwischenmenschlichen Bereich, vielleicht auch Nachbarn, die noch nicht gläubig sind, betet für sie, dass sie zum Herrn finden, aber auch, dass ihr mit ihnen auskommt und fangt selber an, geht in Liebe auf sie zu, tut ihnen Gutes, fegt vielleicht mal den Hof, wenn sie weg sind. Ich fege zum Beispiel öfter die Garagen auch von den Nachbarn aus. Also die haben die bei uns gemietet, zwei Nachbarn, und da gehört schon was dazu, dass man es auch dann fegt. Aber das hat sich noch keiner bedankt, aber ich mache das immer stillschweigend. Jetzt habe ich es aber doch erzählt, aber nicht den Nachbarn. Also dass man einfach solche stillen Dienste tut und die denken vielleicht, Mensch, wir hatten jetzt da meine Garage gefegt, das kann ja nur unser Vermieter sein. Ja, also das nur nebenbei erwähnt. Man kann, indem man in Liebe dem anderen zuvorkommt, manche böse Barriere abbauen. Und auch Menschen darauf hinweisen, dieser Mensch ist anders, das ist ein Christ, ja, der handelt wirklich in der Liebe. Und da ist wohl doch etwas dran am Glauben, entdecken dann doch manche. Auch wenn wir nicht vollkommen sind, ja, aber trotzdem. Und dann steht hier noch, habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe, so habt ihr euch untereinander beständig lieb, aus reinem Herzen. Man muss ja auf jedes Wort achten in der Heiligen Schrift. Diese beständige Liebe ist auch nicht so einfach. Jeden Tag, auch wenn es mal einem nicht so gut geht. Es darf jetzt keine verkrampfte Werkleistung sein, aber immer wieder ein Geschenk. Herr, schenkt mir auch heute die Liebe zu meiner Nachbarschaft, zu meinen Kollegen, zu meinen Seminarteilnehmern, wie auch immer. Ja. Und jeder Tag ist deshalb ein Geschenk und es ist schön, wenn wir im Gebet das auch anfangen, wie auch hier die Gebetsgemeinschaft jeden Morgen, dass wir auch da den Herrn immer wieder bitten, hilf du mir. Und aus reinem Herzen, es sollte wirklich ehrlich gemeint sein und nicht geheuchelt. Und dann noch die Begründung in Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren. Das heißt, der Herr wohnt in euch, gemäß Johannes 3. Wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Und dieses lebendige Wort Gottes, genau die Parallelstelle, die findet sich im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 12 und 13, wo ja über das Wort, den Logos, Jesus Christus, die Rede ist. Und über ihn heißt es dann, nicht 1. Johannes, sondern Johannes 1, Vers 12, aber allen, die ihn aufnahmen, allen, die Jesus in ihr Leben aufnahmen und dadurch wiedergeboren wurden, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die weder durch natürliche Abstammung noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das ist die wichtige Parallelstelle hierzu, dass das eben kein vergänglicher Same ist des Mannes, sondern der unvergängliche Same des Wortes Gottes. Und dann dieser Vergleich. Ein Zitat aus Jesaja 40, Verse 6 bis 8. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Und der Herr Jesus sagt ja selber, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und er selber als das lebendige Wort wird auch nicht vergehen. Er ist ja der ewige Sohn Gottes. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Auch heute Morgen in aller Schwachheit möge der Herr uns darin leiten und stärken und bewahren. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Danke, lieber Heiland, dass du das lebendige Wort bist, dass du nicht vergehst und dass wir auch nicht vergehen müssen, wenn wir in dir geborgen sind und wir wiedergeboren sind durch deinen ewigen Samen des Evangeliums. Herr, so schenk uns auch heute Gnade zu ungeheuchelter Bruder- und Geschwisterliebe, dass wir aufeinander zugehen können, im Wissen, auch in diesem Bruder, in dieser Schwester wohnt dein Heiliger Geist, dass wir uns freuen dürfen aneinander. Und wo jemand noch nicht dein Kind ist, da schenke auch ihm den rettenden Glauben, dass auch diese Tage dazu dienen. Amen.